das biblische Gottesbild vom machtvoll und geheimnisvoll wirkenden Gott, der Papst. Er hat ja mehrfach reflektiert auf sein eigenes Leid. 1994 war er im Krankenhaus, als der Oberschenkelhalsbruch war. Und 1981 das Attentat. Sicher sind das herausgehobene Punkte im Leben des Papstes, aber man kann in gewisser Weise sagen, dass es ein unblutiges Martyrium bei ihm ist. Was sich der Mann alles abverlangt, ist Zeugnis für den Herrn, vielleicht noch mehr als je zuvor in seiner Schwachheit und in seiner Kraftlosigkeit in seinem Alter. In einem anderen Text hat er früher geschrieben, in besonderer Weise wende ich mich an die Kranken. Ihr erfahrt in euren Gebrechen, dass unsere Hoffnung nicht in dieser Welt aufgeht. Ihr spürt die Notwendigkeit von Menschen, die euch von Christus her, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, euer Leben deuten und euch durch Wort und Sakrament Kraft und Trost spenden. Euer Leben und Leiden ist nicht sinnlos, sondern kann überreicher Segen für die ganze Kirche werden, wenn ihr es Christus anbietet. Vergesst nicht in eurer Krankheit das Gebet um Priester und Ordensberufe. Wenn so Pfarrgemeinde und Familie eine vom Glauben geprägte Atmosphäre schaffen, ist die Kirche überzeugt, dass Gott trotz vermehrter Schwierigkeiten und Hindernisse, trotz der Aufrechterhaltung des priesterlichen Zölibats, auch in unserer Zeit genügend junge Menschen zum Priestertum berufen und ihnen die Weite des Herzens schenken wird, seinem Ruf zu folgen. Soweit der Text des Papstes. Sie haben gemerkt, liebe Zuhörer, dass es bei all diesen Ausführungen zur Proexistenz, dem Dasein, Leben und Leiden für andere im Wesentlichen um das Geheimnis des Weizenkornes geht. Wissen Sie, welcher Satz am meisten in der Heiligen Schrift vom Herrn überliefert ist? Wer sein Leben liebt, wird es verlieren, und wer es verliert, wird es gewinnen. Es gibt dann verschiedene Zusätze, damit es klar ist, um was es geht, um des Herrn willen, um meinetwillen, um des Evangeliums willen, bei allen Evangelisten zu finden und bei zweien sogar doppelt. Es ist klar, auch die Fanatiker, die andere Menschen töten, meinen aufgrund ihres Glaubens, dass sie direkt ins Paradies dadurch gelangen. Da werden ihnen die Augen aufgehen, wenn sie vor Gott stehen. Und deshalb ist es klar, dass nicht jedes Wegwerfen von Leben die Fruchtbarkeit des Evangeliums in sich enthält. Es muss schon um des Herrn, um seines Evangeliums willen, um dieser wahren und wirklichen Werte geschehen und nicht, dass man andere Menschen einfach in den Tod hineinreißt. Dem Papst war das außerordentlich wichtig, deshalb hat er auch anlässlich des 11. September 2001 eine Erklärung herausgegeben, in dem das christliche Martyrium von allen anderen angeblichen Martyrien genau abgegrenzt wurde. Es ist eigentlich immer schwer zu verstehen, liebe Zuhörer, warum im Sterben, im Tod Leben sein kann. Mir hat es zumindest immer Schwierigkeiten gemacht. Und dieser Satz dann auch, was hat denn das lebenspraktisch zu bedeuten? Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Es geht also um ein Hingeben. Aber wie kann im Sterben Leben liegen? Das ist ja in sich widersprüchlich. Sterben bedeutet ja per se, dass es tot wird, dass etwas nicht mehr am Leben ist, dass es sich nicht mehr entfalten kann. Das ist eine ganz paradoxe Verschränkung eigentlich, wenn es heißt, du musst sterben, um zu leben. Und da hilft wirklich ganz wesentlich das Bild des Weizenkorns. Das Weizenkorn fällt in die Erde und es verwest. Aus dem sterbenden Leib, aus der Schale, die aufbricht, kommt das Leben. Je nachdem, welche Frucht dann der Halm trägt, 30-fach, 60-fach oder 100-fach. Im Übrigen sind das so bei einem Weizenkorn die Schübe, in denen es wächst, 30-fach, 60-fach und 100-fach. Deshalb hat auch der Herr dies aufgegriffen aus der Natur. Also er hat die Schöpfung schon genau beobachtet. Leben, das aus dem Tod herauskommt. Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, so heißt es in einem Lied von Hub Osterhuis, muss sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben. Im Bild des Weizenkorns wird uns klar, was damit gemeint ist. Wir beziehen das meist auf das Jenseits. So nach dem Satz von Tertullian, das Blut der Märtyrer ist Saat für Christen. Also wenn Menschen das letzte Zeugnis für den Herrn ablegen, ist das immer wie eine Befruchtung für die Menschen der Umgebung und der Zeit. Das hat man oft feststellen können, dass dann wirklich, wenn dieses Zeugnis bis zum Letzten gegeben wurde, die Saat aufging. Und zwar in einer Weise, wie man das selber gar nicht vermuten hat können. Das Blutzeugnis hat auch die Henker selbst meist beeindruckt und so hat es dann eigentlich mehr Menschen zu Christus gebracht als irgendetwas anderes. So war es auch bei uns im Herrn Jesus Christus in der Hingabe seines Lebens. Und es ist nun nicht so gemeint, dass wir sterben und dann zum ewigen Leben auferwachen, also so das Leben hingeben, das ist natürlich auch mit enthalten. Aber in den Evangelien wird eigentlich fast nie von den Evangelisten auf das Jenseits verwiesen. Nicht einmal bei den Ostergeschichten. Gerhard Lofink hat mich einmal aufmerksam gemacht. Es wird nirgends gesagt in den Ostergeschichten, wo es ja wirklich jetzt um das neue, um das andere Leben bei Gott geht. Ihr werdet da mal bei Gott in ewiger Herrlichkeit sein. Es wird ganz auf das Leben hier verwiesen, das wir aus der Kraft des Glaubens heraus gestalten sollen. Und so glaube ich, dass wir dazu berufen sind, in vielerlei Hinsicht diesen kleinen Tod zu sterben, indem wir nach vielleicht manche Dinge, wo wir erkennen, dass es nicht wesentlich ist, auch nachgeben, einen Verzicht üben, bestimmte Dinge vielleicht annehmen, die wir nicht ändern können. Das sind alles so Todeserfahrungen, aus denen Leben kommen kann. Nehmen Sie etwa die Geschichte vom heiligen Pfarrer von Ars, wie er denunziert wurde und dann erfahren durfte, dass der Herr doch mit ihm ist und neues Leben schenkt. Das war gleichsam der Preis, den er bezahlen musste. Und von da an war die Gemeinde dann wirklich endgültig ein für alle Mal für ihn eingestellt und gewonnen. Der verborgene und immer größere Gott, so heißt der Unterabschnitt in diesem Punkt, das biblische Gott vom machtvoll und geheimnisvoll wirkenden Gott. Gerade beim Leid der Welt wird die Unerforschlichkeit von Gott und sein Dunkelcharakter auch offensichtlich. Wer an Gott und die Vorsehung glaubt, der glaubt in Gottes Geheimnis hinein, so Romano Guardini. Karl Rahner: Es ist in der Praxis unserer Existenz eben doch so, dass die Annahme Gottes als des unverfügbaren Geheimnisses und die schweigende Annahme der Unerklärlichkeit und Unbeantwortbarkeit des Leids derselbe Vorgang sind. Also wenn wir von der Unerforschlichkeit Gottes sprechen, dann fast immer in Zusammenhang mit dem Leid. In der Praxis des täglichen Lebens ist das so, das hat Rahner sicher richtig beobachtet. Trotz aller Offenbarung Gottes darf nicht vergessen werden, dass seine Verborgenheit ebenso Teil des biblischen Gottesbildes ist. Man wird die Uneinsehbarkeit dieses Gottes, der nur in Superlativen schilderbar ist, Daniel 7,9, der Propheten schon im Mutterleib heranbildet, Jeremia 1,5, und vor dem der Mensch wie tot zu Boden fällt, Ezechiel 1,28, kaum hoch genug veranschlagen können. Die heutige Theologie betont sie jedenfalls recht stark. Bei Daniel heißt es: Ich sah immer noch hin, da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, seine Haare wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder waren loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer ging von ihm aus, tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Also hier wird der Hochbetagte geschildert, hochbetagt deshalb, weil Gott kein Ende seiner Tage hat, weder Anfang noch Ende. Und wenn wir diese Schilderung vernehmen, sind wir auch nicht schlauer. Es wird immer vom Feuer gesprochen, ein Strom von Feuer geht von ihm aus, von lebendigem Leben offensichtlich. Wenn wir das berücksichtigen, ist einer vorschnellen Gleichsetzung von Weltgeschichte und Gottesgericht ein Riegel vorgeschoben. Es wird ja manchmal so behauptet, die Weltgeschichte ist zugleich auch ein Gottesgericht, so wie wir das bei Napoleon Bonaparte festgestellt haben. Mit Ross und Wagen hat Gott der Herr ihn geschlagen, als er nach Russland zog und meinte, er könnte sich nun die ganze Welt untertan machen. Das ist sehr oft der Fall, dass jene Diktatoren dann erleben müssen, dass sie auch sie an ihre Grenzen kommen, etwa auch Adolf Hitler, dass auch ihnen die Grenzen aufgezeigt werden, aber sehr oft kann man den Sieg des Niederträchtigen und des Gemeinen dieser Welt eben doch feststellen. Es gibt zwar auf dieser Welt eine oft erstaunliche Korrespondenz zwischen Schuld und Strafe, aber es ist eben nicht ohne weiteres wahr, dass die Weltgeschichte auch das Weltgericht ist. Hofan schreibt: Was nützt es einem vergewaltigten Menschen oder Volk, wenn sich nach langen Zeiten das Blatt wieder wendet? Was inzwischen niedergetreten wurde, geht deswegen nicht mehr auf. Es mag vielleicht wie ein Zugeständnis an die harten Fragen die an Gott in unserer Zeit gestellt werden, klingen, wenn auf den verborgenen Gott abgehoben wird. Ein näherer Hinblick auf die Leidenssituationen von Hiob, Jeremia und des in babylonischer Gefangenschaft schmachtenden israelitischen Volkes macht aber deutlich, dass Gott selbst es ist, der auf seine menschlicher Einsichtnahme verborgene Geheimnishaftigkeit verweist. Das Buch Hiob. Dies wird ja immer wieder auch in diesem Zusammenhang zitiert. Hiob, der aus seiner Sicht unschuldig leidet, er hat sich immer recht verhalten und nun trifft ihn eine Unglücksnachricht nach der anderen, nach ihm deshalb auch die Hiobsbotschaften. Er verliert seinen Besitz, was aber noch viel gravierender ist, was ihm noch viel mehr wehtut, seine Söhne und Töchter und dann am Schluss noch seine eigene Gesundheit. Er sitzt auf einem Misthaufen, gerade so auf einem Scherbenhaufen seines Lebens und seine Frau kommt, ähnlich wie bei Tobit und Tobia in dieser Geschichte, nun fluch und stirb. Das hat ihr jetzt eine Frömmigkeit eingebracht. Und es kommen dann seine Freunde, sie sehen sein Elend, schweigen eine Woche mit ihm und dann kommen viele und lange Diskurse und Gespräche. Und die Menschen kommen vom Tun-Ergehens-Zusammenhang her. Das heißt, so wie der Mensch sich in dieser Erdenzeit verhält, so wird er von Gott belohnt oder bestraft. Wenn es also Hiob schlecht geht, dann muss er etwas Böses getan haben. Irgendwo muss eine schwere Schuld da sein, die er sich nicht eingestehen will. Und so beginnt dann der Disput mit diesen Menschen und er zieht sich über Kapitel hin und Hiob insistiert und beharrt auf seine Unschuld, er habe wirklich nichts Böses getan. Und so kommt es dann zu einer ganz heftigen Klage. Was wir nicht vergessen dürfen, liebe Zuhörer, ist, dass in dieser Zeit der Ausgleich im Jenseits noch nicht feststand. Das war noch kein festes Glaubensgut. Erst in der späteren Jesaja-Apokalypse, in einem Zusatz zum Daniel-Buch, als es schon das 2. Jahrhundert vor Christus ging, wurde das immer deutlicher. Man sieht deshalb auch so eine ansteigende Linie im Alten Testament, die auf die Offenbarung in Jesus Christus hinzielt. Also je später das war, desto deutlicher wurde dann der Glaube an die Möglichkeit einer persönlichen Auferstehung auch ausgedrückt. Hiob hat es nun unterfangen, mit Gott zu rechten. Er pocht auf seine Unschuld. Seine Anklage steigert sich bis zur Lästerung. Ein Verzweiflungsausbruch in solcher Ballung und Schärfe ist in Israel bisher in dieser Weise noch nicht gehört worden. So der Theologe von Rath. Gott gibt nun Antwort. Es ist keine direkte Antwort auf den Sinn seiner Leiden. In einem Sturm von Gegenfragen weist Yahweh auf die lächerlichen Grenzen menschlicher Einsichtnahme hin. Hiob wird in das Geheimnis Gottes hinübergefragt, vor dem er nur mehr verstummen kann. Wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, bitte ich Sie, die Antwort Gottes mal nachzuschlagen in den Kapiteln 38, 1 bis 41, 26. Ich nehme einfach ein paar Fragen heraus, damit Sie sehen können, wie Gott antwortet. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Gerede ohne Einsicht? Auf, gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, du belehre mich. Wo warst du denn, als ich die Erde gegründet? Sag es, wenn du Bescheid weißt. Wer setzt ihre Maße? Du weißt es ja. Wer hat die Messschnur über ihr gespannt? Wohin sind ihre Pfeiler eingesenkt? Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll, als Wolken ich zum Kleid ihm machte? Hast du je in deinem Leben dem Morgen geboten, dem Frührot seinen Ort bestimmt, dass es der Erde Säume fasse? Hast du der Erde Breiten überblickt? Sag es, wenn du es weißt. Wo ist der Weg zur Wohnstatt des Lichtes? Wo ist der Weg dorthin, wo das Licht sich verteilt, der Ostwind sich über die Erde zerstreut? Wer grub der Regenflut eine Rinne? Aus wessen Schoß ging das Eis hervor? Und so weiter. Also es ist ein ganzes Kapitel, das mit Fragen gefüllt ist. Hiob wird hinübergefragt in das Geheimnis Gottes. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Siehe, ich bin zu gering. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, ich tue es nicht wieder. Ein zweites Mal doch nun nicht mehr. Und dann die zweite Rede Gottes. Auf, gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, du belehre mich. Willst du wirklich mein Recht zerbrechen, mich schuldig sprechen, damit du Recht behältst? Hast du denn einen Arm wie Gott? Dröhnst du wie er mit Donnerstimme? Schau an jeden Stolzen, zwing ihn nieder, zertritt die Frevler auf der Stelle, verbirg sie insgesamt im Staub. Dann werde ich dich preisen, weil deine Rechte den Sieg dir verschafft. Also Gott weist auf die lächerlichen Grenzen der menschlichen Einsichtsfähigkeit hin. Und wenn er schon diese Fragen nicht beantworten kann, die Fragen jetzt in der Schöpfung, wie will er dann überhaupt die Frage nach dem Leid beantworten? Die Gottesrede pocht auf die absolute Wunderbarkeit der Weltenlenkung Gottes, so wie der von Rath. Und Eichrod, auch ein bekannter Alttestamentler, schreibt, diese innere Überführung von einer Schöpfermacht, die als das schlechthin Wunderbare von ihrem höheren Recht zu überzeugen und alles verzweifelte Fragen zu stillen vermag, ist der eigentliche Inhalt der Gottesreden und die schlagende Widerlegung aller rationalen Theodizee. Ein Moment anbetender Bewunderung tritt hervor. Gott antwortet mit dem Hinweis auf die Herrlichkeit seiner alles geschaffenen tragenden Fürsorge. Diese Gerechtigkeit Gottes kann freilich vom Menschen nicht begriffen, sie kann nur angebetet werden, so von Rath. Ein Erschauern jubelnder Anbetung und Bewunderung wird deutlich. Etwas ganz Ähnliches geschieht bei Jeremia. Es geht um die Confessio Jeremiae, um das Bekenntnis, um den Aufschrei dieses Propheten. Ich lese es ja nochmals vor. Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren, einem Mann des Streites und des Zankes für alle Welt. Ich habe nicht ausgeliehen und sie haben mir nicht geliehen. Dennoch fluchen sie mir alle. Fürwahr, ja weh. Ich diente dir doch gut. Ich drang bittend in dich für den Feind, zur Zeit seines Unglücks und zur Zeit seiner Bedrängnis. Zerbricht man Eisen, Eisen von Norden und Erz? Du weißt es. Jahweh, gedenke meiner und nimm dich meiner an. Räche dich für dich an meinen Verfolgern. Raff mich nicht um deiner Langmut willen hinweg. Wisse, dass ich um deinetwillen Schmach ertrage. Fanden sich deine Worte ein, so aß ich sie. Und es war mir dein Wort zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir genannt, Jahweh, Gott der Herrscher. Ich saß und sitze nicht im vertrauten Kreis der Fröhlichen, dass ich mich freute. Um deiner Hand willen sitze ich einsam da, denn mit Fluch hast du mich angefüllt. Warum dauert mein Schmerz denn ewig, und warum ist meine Wunde unheilbar, dass sie sich weigert zu heilen? Fürwahr, du bist wie ein Trugbach, dessen Wasser unzuverlässig ist. Im nächsten Vers antwortet Jahweh, das wollen wir noch aufsparen, ich werde es Ihnen vorlesen. Jeremia ist in Ausübung seines prophetischen Amtes, so schreibt man, früherer Lehrer im Alten Testament, Rudolf Kilian, durch seine prophetische Verkündigung zum Mann, das ist ein Zitat jetzt aus seiner Anklage an Gott, seiner Confessio, des Streites und des Zankes für alle Welt geworden. Wir müssen uns vergegenwärtigen, was hier geschehen ist. Er hat Kritik geübt am unsozialen Verhalten der Reichen, an der Uneinsichtigkeit des Volkes. Der Tempel, der Tempel, der Tempel des Herrn ist hier, hat man gesagt. Also wenn der Tempel da ist und Gott drin wohnt, was soll denn schon geschehen? Man hat das als Freifahrkarte verstanden, zu tun, was man wollte. Wie morden, stehlen, Ehe brechen und dann wagt ihr es, vor mein Angesicht zu treten? Das war die berühmte Tempelrede, wofür sie ihn fast umgebracht hätten. Seine Kritik am Tempel, am Kult, ein Kult, wo das Leben nicht dahinter steht, ist vor Gott sinnlos. Also er hat eine ganz kultkritische Dimension gehabt, der Prophet. Auch an den Priestern und den falschen Heilspropheten, das war das größte Übel für Israel, dass immer wieder Heil verkündet worden ist, wo es kein Heil gab. Das einzige Heil, das gewesen wäre, wäre die Umkehr des Volkes, aber da hat man überhaupt nicht daran gedacht. Und sogar seine Kritik am König, von dem er auch Umkehr verlangt, haben ihm die Feindschaft aller eingebracht. Bei Jeremia war es wirklich so, einer gegen alle und alle gegen einen. Dabei war er seinen Gegnern persönlich nicht übel gesonnen. Fürwahr, Jahweh, ich diente dir doch gut. Ich drang bittend in dich für den Feind, zur Zeit seines Unglücks und zur Zeit seiner Bedrängnis. Also er hatte eine gewisse Großmut und für das Alte Testament schon eine erstaunliche Weite. Aber man hatte es ihm nicht abgenommen, dass er es gut meinte. Die prophetische Verkündigung trieb ihn immer mehr in die Einsamkeit, in die Vereinsamung. Es wundert auch nicht, denn er hatte nichts anderes zu verkünden als: Für euch gibt's kein Heil, wenn ihr nicht umkehrt. Wie gerne wäre er ein ganz einfacher Bürger unter Bürger gewesen, aber es war ihm verwehrt. Ich saß nicht im vertrauten Kreis der Fröhlichen, dass ich mich freute. Um deiner Hand willen sitze ich einsam da, denn mit Fluch hast du mich angefüllt. Die Aussonderung aus der Gesellschaft als Folge seiner beruflichen prophetischen Erfolglosigkeit trieb Jeremia zu der Äußerung: Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast. Er verflucht den Tag seiner Geburt, ähnlich wie Hiob das auch tut. Aber es geht nicht nur um die äußere Erfolglosigkeit, das ihn zu diesem Bekenntnis treibt. Etwas noch viel Schlimmeres ist, dass er an seinem Gott irre wird. Du, Jahweh, hast mich betört und ich, Tor, ließ mich übertölpeln. Das hebräische Wort für betören, patah, es wird ja nur in Konsonanten geschrieben, pth, ist auch ein Spezialausdruck für das Verführen eines Mädchens. So sagt denn Jeremia: Gott ist für mich wie jemand, der meine Gutwilligkeit, meine Gutgläubigkeit, mein Zutrauen, meine Willigkeit missbraucht hat. So wie ein junger Bursche, der ein Mädchen hereinlegt, es herumkriegt, um mit ihr ein Verhältnis zu haben. Ich war töricht, weil ich dir vertraut habe. Jahweh, nichts anderes als ein lausiger Verführer. Im Berufungsbericht des Jeremia im ersten Kapitel werden die Einwände, die er gegen seine Berufung hat, von Gott so zurückgewiesen: Erschrick nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke in ihrer Gegenwart. Und siehe, ich mache dich heute zur Festung, zur eisernen Säule und ehernen Mauer gegenüber dem ganzen Land, den Königen Judas, seinen Beamten, seinen Priestern und dem Volk des Landes. Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen. Denn ich, Jahweh, bin mit dir, dich zu retten. Darauf hatte er sich verlassen. Das konnte ihm schon geschehen, wenn Gott mit ihm war, so wie es im Römerbrief heißt. Was soll uns denn scheiden von der Liebe Gottes? Weder Tod, noch Gewalten der Höhe, noch der Tiefe, es nichts kann ihm trennen. Nun muss er die Erfahrung machen, dass Gott scheinbar doch nicht zu seinen Worten steht. Denn er sagt: Kann man den Eisen aus Norden zertrümmern? Und schauen Sie, das spielt genau auf das erste Kapitel an, wo Gott gesagt hat: Ich mache dich zur ehernen Mauer. Und er erlebt nun, dass er zerbricht, dass sehr wohl Eisen zerschlagen werden kann. Gott hat ihn im Stich gelassen. Er beginnt zu zweifeln, ja zu verzweifeln. Der ewig dauernde Schmerz, die unheilbare Wunde, an der er leidet, spricht er so aus: Warum dauert mein Schmerz denn ewig und warum ist meine Wunde unheilbar, dass sie sich weigert zu heilen? Die Klage Jeremias erinnert an die Klagepsalmen. In der Regel ist es so, dass auch hier sehr hart Anfragen an Gott geäußert werden, aber dass dann an einem bestimmten Punkt der Umschwung eintritt. Gott möge eine Wende herbeiführen und sich dem Beter wieder gnädig erweisen. Also letztlich ist doch dann noch alles eingeborgen in ein letztes Vertrauen in Gott. Man erwartet eine tröstliche, befreiende Antwort auf die Versicherung, dass das Leid oder vielleicht sogar sofort beendet wird. Bei Jeremia geht's allerdings noch eine Runde weiter. Die Klage steigert sich zur Anklage. Fürwahr, du bist mir wie ein Trugbach, deren Wasser unzuverlässig ist. Nun, auf Trugbäche kann man nicht setzen. In der winterlichen Regenzeit führen auch sie Wasser, wie alle anderen. Aber in der Trockenperiode, wenn es darauf ankommt, wenn es letztlich auf Überleben und Tod geht, versiegen sie. Wer sich in wasserarmer Zeit auf einen Trugbach verlässt, geht zugrunde. Wer Trugbächen traut, kommt um. Wenn Jeremia nun Jahweh vorwirft, er sei ihm gegenüber wie ein Trugbach, so muss auch in Jeremia 2,13 erinnert werden. Dort heißt es: Denn zweifach hat mein Volk gefrevelt, mich hat es verlassen, den Quell lebendigen Wassers, und hat sich Brunnen gegraben, rissige Brunnen, die das Wasser nicht halten. Mit rissigen Brunnen sind die Götter gemeint, denen sich Israel zugewandt hatte. Sie taugen nichts, auf sie ist kein Verlass. Und schauen Sie, genau das Gleiche sagt nun Jeremia 15, 18 von seinem Gott, von Jahweh. Auf ihn ist kein Verlass, er ist ein Trugbach. Gott ist nicht anderes als die Götzen. Damit hat die Anklage ihren Höhepunkt erreicht. Im Alten Testament kann man alles eher anzweifeln als das Dogma von der Treue und Zuverlässigkeit Jahwes und seiner Erhabenheit über die Götter. Aber auch das kassiert Jeremia in dieser Anklage. Er muss feststellen, Jahweh ist nicht getreu, sein Dienst überfordert ihn, sein Wort ist nicht zuverlässig und das erschüttert ihn bis ins Mark. Wir dürfen Nicht vergessen, liebe Zuhörer, dass es aus alttestamentlicher Sicht zur Zeit Jeremias noch kein sinnvolles Leben nach dem Tod gab. Um 600 vor Christus, als er wahrscheinlich das geschrieben hat, galt die Scheol als Ort der Toten, als Stätte des Schweigens. In der Scheol, wohin der Mensch unterwegs ist, wenn er aus diesem Leben scheidet, gibt es weder Tat noch Denken noch Erkenntnis noch Weisheit, so Kohelet. Auch von Leiden und Qualen ist zu dieser Zeit an dieser Stätte noch nichts bekannt. Schatten, Schweigen, Versinken, weder positive Aktivität noch negative Passivität, das ist die Scheol. Ein endloses Verstummen und Verblassen. Erst in der großen Jesaja-Apokalypse, Jesaja 24, 27 und Daniel 12 ist das anders. Und deshalb ist natürlich die Situation von Jeremia besonders verzweifelt. Wenn man auf keine sinnvolle Existenz nach dem Tod hoffen kann, dann ist es natürlich auch schwieriger, sich mit einem im diesseits schweigenden Gott abzufinden. Und Jeremia erfährt in dieser Situation offenbar einen schweigenden Gott, sogar so sehr, dass er sich fragen muss, ob das frühere Reden Gottes, in dem dieser sich zu ihm bekannt hat, nicht doch nur Einbildung und gar keine göttliche Wirklichkeit war. Auch wir Christen müssen mit diesem göttlichen Schweigen zurechtkommen. Es ist auch zu berücksichtigen, dass für Jeremia das Leiden eines Unschuldigen deshalb keine sinnvolle Möglichkeit von Gott her ist. Das vierte Gottesknechtslied, wo das stellvertretende Leiden dann thematisiert worden ist, ist zeitlich später dann erst anzusetzen. Welche Alternativen hat nun der Prophet? Jahweh, gedenke mein und nimm dich meiner an, räche dich für mich an meinen Verfolgern, raff mich nicht um deiner Langmut willen hinweg, wisse, dass ich um deinetwillen Schmach ertrage. Es gibt nun nur noch diese Wahl. Entweder bekennt Jahweh sich zu seinem Propheten, oder er stellt sich in seiner Langmut auf die Feinde Jeremias und rafft dadurch den Propheten hinweg. Von Jeremia aus gesehen muss Jahweh zugunsten des Propheten nun einschreiten, denn sonst wird es sich als wahr erweisen, dass seine Worte gar nicht Botschaften Jahwehs waren. Von Jeremia ist sehr geschickt herausgestellt, dass es in des Propheten Schicksal schließlich um Jahwehs Sache selbst geht. Räche dich für mich. Jeremia sieht nur noch die einzige Alternative, ich oder meine Feinde. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht und verabsolutiert seine Alternative als die einzig mögliche. Damit schränkt er jedoch die Möglichkeiten Gottes auf seine eigenen ein. Und er erfährt Gott als den großen Unbekannten, ja ihm Fremden. Und die Antwort, die Jahweh gibt im Vers 19, in diesem Kapitel 15, wenn du umkehrst, dann lasse ich dich umkehren. Vor meinem Antlitz darfst du stehen. Wenn du Edles hervorbringst und nicht Leichtfertiges, dann darfst du wie mein Mund sein. Sie werden sich zu dir hinwenden, du aber sollst dich ihnen nicht zuwenden. Ich mache dich für dieses Volk zu einer ehernen, festen Mauer. Sie werden gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht bezwingen. Denn ich bin mit dir, dir zu helfen und dich zu retten, Spruch Jahwehs. Ich werde dich retten aus der Hand der Bösen und ich werde dich befreien aus der Hand der Gewalttätigen. Allein schon die Tatsache, dass Jahweh antwortet, zeigt, dass er ihn gehört hat, er war bei ihm. Jahweh musste jetzt gleichsam antworten, denn Jeremia kam aus der eigenen Sackgasse, in die er hineingekommen war, nicht mehr heraus. Gott erneuert seine Beistandszusage für ihn. Wenn du umkehrst, lasse ich dich umkehren, und wenn du nichts Gemeines mehr redest, so übersetzt die Einheitsübersetzung, Kilian übersetzt mit Leichtfertiges. Jeremia hat leichtfertig von Gott geredet. Er hat Gott nur von menschlichen Voraussetzungen her beurteilt und hat Gott implizit vorgeschrieben, wie er zu handeln, wie er Gott zu sein hat, indem er sein eigenes menschliches Denken absolut gesetzt hat. So kann Jeremia zwar Mensch sein, der sich mit seinem Gott herumschlägt, der an ihm irre werden muss, aber er kann nicht mehr Prophet, nicht mehr Mund Jahwehs sein. Deshalb muss Jeremia umkehren. Ja, umkehren bedeutet ansonsten in der Botschaft Jeremias, sich mit seiner ganzen Existenz Jahweh zuwenden und ihn in seiner göttlichen Eigenart ernst nehmen. Wenn Jeremia jetzt selbst umkehren soll, dann heißt das für den Propheten, nicht sich selbst zu denken, nicht das zu denken, was er zuvor in bewegten Worten vorgebracht hat. Es geht auch nicht an, Jahweh eine mehr oder weniger versteckt geheilte Alternative vorzulegen. Entweder machst du das, oder ich lasse ganz von dir ab. Und er erlebt Gott als einen Gott der Ferne, der Größeres denkt und mehr birgt als der Mensch. Und er macht auch die Erfahrung, dass Gott ihm ein Fremder ist. Gott ist anders, liebe Zuhörer, auch in Jeremia, dieser große Prophet, musste das lernen. Entscheidend, so schreibt Keenan, ist nur das Vertrauen, sich in die Hände eines solch göttlichen, nicht menschlichen Gottes fallen zu lassen. Solche Schlussfolgerungen können den Eindruck erwecken, als handle es sich hier um eine rein theologische Problematik. Dass dem jedoch nicht so ist, zeigt die in allen Schichten gängige Redeweise, wenn es einen Gott gibt, dann kann er dieses oder jenes nicht zulassen. Mag eine derartige Aussage auch aus großer menschlicher Not geboren und damit nur allzu verständlich sein, so birgt sich hinter diesem Wort doch ein Denken und Reden, das Gott vorschreibt, wie er als Gott zu sein, was er als Gott zu tun hat. Ist es nicht so, wie man sich's vorstellt, handelt er nicht so, verzweifelt man an ihm oder negiert seine Existenz. Wie leicht gerade religiös Praktizierende Gefahr laufen können, über Gott zu verfügen, nämlich besten Glaubens, weil sie meinten, Gott zu kennen, das kann im Jeremia-Buch überzeugend nachgelesen werden. Liebe Zuhörer, soweit diese Ausführung zum Prophet Jeremia, wo selbst dieser große Prophet in die Umkehr musste. Er ist an seinem Leid fast zerbrochen und es kann ja auch kaum anders sein, wenn er nicht die Perspektive der Ewigkeit hat, das andere Leben bei Gott, das neue Leben, die Vergeltung. Und so muss er in seinem Glauben an Gott geradezu zwangsläufig irre werden. Und Gott erweist sich als der doch je größere. Und sie spüren schon, welche Relevanz diese Ausführungen für ihr eigenes Leben haben. Was ich Ihnen wiedergegeben habe, war das, was wir in Vorlesungen gehört haben, damals als Studenten in Augsburg. Propheten reden und sahen ist der Untertitel dieses Buches von Rudolf Kilian. Es stimmt wirklich, die Propheten reden und sahen, sie haben, obwohl 2500 Jahrtausende zeitlicher Distanz dazwischen liegt und ein ganz anderer Kulturkreis, ganz anderes Lebensverständnis damals vorherrschte, uns wirklich etwas zu sagen. Jeremia ist an seinem Gott fast zerbrochen, ein Gott zum Verzweifeln. Im Kern geht es bei Jeremia um die gleiche Aussage wie bei Job. Gott wird als der je Größere erfahren. Ein drittes Beispiel, wo Gott selbst auf seine Größe verweist und darauf, dass seine Wege den Menschen nicht einfach so zur Einsicht offen stehen, ist bei Deutero Jesaja zu finden. Deutero, griechisch heißt das der zweite, also der zweite Jesaja. Man kann klar feststellen, dass im Buch Jesaja mehrere Personen geschrieben haben, zumindest drei. Es gibt noch einen sogenannten Trito Jesaja. Deutero Jesaja beginnt ab dem Kapitel 40. Die Israeliten haben bei der Zerstörung Jerusalems 586 vor Christus, das ist, liebe Zuhörer, ein ganz wichtiges Datum und markiert eine Wende in der Geschichte Israels und der darauffolgenden Deportation ins babylonische Exil alles verloren, was es nur zu verlieren gibt. Den Tempel, die Freiheit, das Land, den König und viele ihre Lieben, die getötet wurden. Sie kennen vielleicht das Lied der Gruppe Boney M., mit denen sie damals bekannt wurden in den 70er Jahren, bei The Rivers of Babylon, an den Flüssen von Babel. Das ist ein Zitat vom Psalm 137,1. Das Heimweh nagt an der Seele der Israeliten. Und so beginnt dieser Psalm mit den Worten: an den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Sie waren nach Babylon deportiert worden und dachten an Zion, dort wo sie zu Hause waren, und jetzt sind sie weggeführt und müssen in einem fremden Land Sklavendienste leisten. Dumpfe Resignation macht sich immer mehr breit. Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, so heißt es bei Jezechiel. Unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Das ist die äußere Situation in Jesaja 40, 12 bis 14, also Deutero Jesaja, wie ich vorhin erklärt habe, in der auf die gestellten Fragen Antwort gegeben wird von Yahweh in Form von Gegenfragen. Wer misst das Meer mit der hohlen Hand? Wer kann mit der ausgespannten Hand den Himmel vermessen? Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel? Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Wer kann sein Berater sein und ihn unterrichten? Von der Struktur her, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, erinnert das natürlich sehr an Hiob, der hinübergefragt wird in das Geheimnis Gottes und dessen Zweifel und Fragen in einem Sturm von Gegenfragen geradezu erstickt werden. Die Antwort auf diese Fragen und die noch folgenden kann nur lauten: Niemand. Genauso wie es unsinnig und unmöglich ist, mit inadäquaten Maßvorrichtungen und Einteilungen Gegebenheiten der Schöpfung abzumessen. Haben Sie schon mal versucht, mit einer kleinen Waage einen Berg zu wiegen? Ist es dem menschlichen Geist nicht möglich, in Gottes Pläne Einsicht zu nehmen? Irdische Maße haben ihre Berechtigung. Sie dürfen aber nicht an Gott angelegt werden. Wie aus diesen Beispielen hervorgeht, wird man immer wieder mit dem Verweis auf den je größeren Gott konfrontiert. Gott selbst bringt ihn ein, nicht menschliche Überlegung. Das Mysterium des Gottes, der immer größer ist, Deus Semper Maior auf Lateinisch, entlastet in gewisser Weise das Theodizee-Problem. Wenn Gott auf seine menschlichen Verständnis nicht einsehbare Macht und Weisheit abhebt, dann kann von niemand, auch nicht vom besten Theologen, erwartet werden, dass er eine völlig befriedigende Antwort vorlegen kann auf die Frage nach dem Warum des Leids. Alle Versuche, die in diese Richtung gehen, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, sie setzen sich über geoffenbartes Gotteswort hinweg. Damit bleibt ein beträchtlicher Rest von Fragen und Überlegungen grundsätzlicher Art, die wohl immer gestellt werden, aber nicht beantwortet werden können. Es gilt, diese Spannung auszuhalten im Vertrauen darauf, dass der Tag kommen wird, an dem wir Gott nichts mehr zu fragen brauchen, weil alles in österlichem Licht fraglos klar sein wird. Zeichen und Spuren dieser Vollendung sind dem Glaubenden allerdings schon jetzt geschenkt, wenn er bereit ist, diese anzunehmen. Es ist Ihnen sicher aufgefallen, dass die von mir genannten Beispiele aus dem Alten Testament alle stammen, Deutero, Jesaja, Hiob und Jeremia. Vom Neuen Testament her haben wir natürlich einen ganz anderen Stand. Hat von Ihnen, liebe Zuhörer, jemals schon jemand Dank gesagt, dass er in der Fülle der Zeit leben darf? Wir leben in der Fülle der Zeit. Das heißt, in der Fülle der Offenbarung. Wir leben nicht mehr im Vordergründigen, wo die endgültigen Antworten noch ausstehen. Für uns ist es, für den zumindest der glauben will, keine Ungewissheit mehr, wie es nach dem Tod weitergehen wird. Die Beziehung von Mann und Frau ist durch unseren Herrn Jesus Christus ganz klar geklärt. Unauflöslichkeit der Ehe, das nur mal als Stichwort zu nennen. Wir haben die Sakramente, wir haben das Lehramt. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwinden. Wir dürfen in der Fülle der Zeit leben und haben deshalb letztlich auch, weil Jesus als der Gottesknecht in das Leid für uns hineingegangen ist, einen ganz anderen Stand, mit diesen Fragen fertig zu werden. Trotzdem verbirgt sich auch vom Neuen Testament her gesehen in diesen Fragen bei Deutero, Jesaja, Hiob und Jeremia etwas ganz Grundsätzliches, was auch für uns, die wir vom Neuen Testament, vom Christusereignis her kommen und denken, von Bedeutung ist. Gott wird auch in der Ewigkeit für uns nie ganz einsehbar sein, sonst wäre er nicht Gott. Manche haben das so im Bild dargestellt, es ist immer wie so ein schimmernder Goldurgrund, den wir nie ganz durchdringen werden. Gott wird immer Geheimnis bleiben. Die Theologen sprechen vom Mysterium tremendum et fascinosum, vom furchterregenden und faszinierenden, den Menschen faszinierenden Geheimnis Gottes. Er wird es nie ganz durchdringen. Aber dieses Geheimnis wird uns zugleich anziehen und es wird uns Glück und Erfüllung bedeuten. Ich habe am Schluss jetzt gesagt, Zeichen und Spuren dieser Vollendung sind dem Glaubenden jetzt schon geschenkt, wenn er bereit ist, diese anzunehmen. Ich habe dann als Fußnote auf so ein Zeichen verwiesen. Das Beispiel von Josef Benedikt Kotolenko, er hat in seiner Piccola Casa della Providenza, einem kleinen Haus der Vorsehung, in Turin, in dieser aufstrebenden Industriestadt des 19. Jahrhunderts, Tausende, Jahrzehntausend Prostituierte, Alkoholiker, frühzeitig verbrauchte Menschen, Menschen, die ohne Altersvorsorge dastanden, aufgenommen und sich um sie gekümmert. Er hat diesen Menschen wirklich geholfen, ganz besonders die Behinderten, um die sich damals kaum jemand annahm, lagen ihm am Herzen. Es sind die Edelsteine der Piccola Casa, wir müssen es verdienen, ihnen überhaupt dienen zu dürfen. Er hat eine ganz große Achtung vor den Behinderten gehabt. Als immer der Erzbischof von Varena da war, hat er mit einigen Behinderten Boccia gespielt und er hat den Erzbischof einige Zeit warten lassen. Und als er dann kam, war dieser ein bisschen ungehalten und er sagte zu ihm, wissen Sie, Herr Erzbischof, die Behinderten würden es einfach nicht verstehen, wenn ich erst weggehen würde. Und Sie sind ja vernünftig und klug, Sie werden es verstehen. Also er hat dann lieber im Zweifelsfall den Erzbischof warten lassen, als die Behinderten vor den Kopf zu stoßen. In einem Buch von Egloff habe ich jetzt, deshalb habe ich das jetzt auch erwähnt mit den Behinderten, ein Erlebnis von Dr. Fritz Habich, dem Direktor der Heil- und Pflegeanstalt in Treysa, gefunden, dass dieser Dr. Habich seinerzeit auch publizierte. Er hatte eine Behinderte mit dem Namen Käthe. Sie war am schwersten angeschlagen. Sie hatte während ihres ganzen Lebens weder ein einziges Wort jemals gesprochen, noch je am Leben ihrer Umgebung teilgenommen. Sie schlang ihre Nahrung wie ein Tier hinunter und verunreinigte sich Tag und Nacht. Und dieser Doktor in dieser Pflegeanstalt schreibt, in ihrer Todesstunde sang sie sich nun selbst die Sterbelieder. Das bis dahin so verblödete Gesicht war durchgeistigt und verklärt. Der Arzt stand vor einem Rätsel. Durch eine Sektion kann ich, wenn es verlangt wird, nachweisen, dass Käthes Gehirnrinde vollständig zerstört ist und dass Denktätigkeit anatomisch nicht möglich war. Guardini schreibt im Hinblick auf solche Vorkommnisse, offensichtlich gibt es eine Sinnvollendung auch für solche Schicksale, die von der Welt her, wie sie ist, sinnlos erscheinen. Von daher mahne ich sehr zur Vorsicht, Leben einfach in Kategorien einzuteilen. Die einen, die man leben lässt, weil sie angeblich lebenstüchtig sind, und die anderen, wie diese Käthe, die man dann ja einfach beseitigen kann, um ihnen selbst auch noch einen Gefallen zu erweisen. Vor dem Hintergrund des bei Iob, Jeremia und Deutero-Jesaja hervortretenden Gottesbildes muss gewarnt werden, sich nicht zu sehr in eine Anklagementalität hineinreißen zu lassen. Iob verstummte vor Gott. Jeremia, der große Prophet, bedurfte der Umkehr aufgrund seines leichtfertigen Redens, und die Israeliten im babylonischen Exil wurden mit beachtlich scharfen Worten ihres Gottes zurechtgewiesen. Weh dem, der mit seinem Schöpfer rechtet, er eine Scherbe unter irdenen Scherben. Sagt denn der Ton zu dem Töpfer, was machst du mit mir? Und zu dem, der ihn verarbeitet, du hast kein Geschick? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wollt ihr mir etwa Vorwürfe machen wegen meiner Kinder und Vorschriften über das Werk meiner Hände? Jesaja 45, 9 und 11. Jahweh lässt sich vom Menschen nicht in die Defensive drängen. Als die Israeliten gegen das Auseinanderfallen von Ursache und Wirkung rebellierten, den Klageliedern und bei Ezechiel, unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr, wir müssen ihre Sünden tragen, erhielten sie zu antworten. Ihr aber sagt, das Verhalten des Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr vom Haus Israel. Mein Verfahren soll nicht richtig sein. Nein, euer Verhalten ist nicht richtig. Nicht nur der Mensch fragt Gott in seinem Leid an. Es ist auch umgekehrt. Der sündige Mensch, der die Ordnung Gottes zerstört, wird auch von Gott angefragt. Zu Kain und Eva tut er es in der gleichen Wendung nach dem Sündenfall bzw. nach dem Brudermord. Was hast du getan? Genesis 2,13 und 4,10. Hinter dem Bericht einiger Leute in Lukas 13,1, wo es heißt, dass Pilatus beim Opfern einige Galiläer umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte, über den wohl politisch motivierten Mord und diesen Festpilgern steht die Frage aller Zeiten, wo bleibt hier Gottes Gerechtigkeit? Die Antwort des Herrn, meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr werdet alle genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Jesu Antwort erteilt nicht nur dem Dogma, dass eine Schuld eine bestimmte Vergeltung nach sich ziehe, eine Abfuhr, sondern sie dreht den Spieß geradezu um. Nicht der Mensch soll Gott in Frage stellen oder ihn dadurch retten wollen, dass er bei dem vom Unglück Betroffenen besondere Schuld vermutet. Gott stellt ihn in Frage. So der Bibelexeget Schweizer.